Liebe Anwesenden, ein Gottesdienst ohne Musik, das ist in unserer christlich-abendländischen Kirche eher die Ausnahme. Die Kirchenmusik erfüllt die Funktion der Untermalung, der Bekräftigung des gesprochenen Bibel- und Predigerwortes oder die feierliche Stimulierung. Selten aber wird die Musik selbst thematisiert. Somit freue ich mich, Ihnen heute als Kanzelrednerin einige Gedanken mitzuteilen und das Verhältnis von Musik und Leidenschaft aus der Sicht einer Musikpädagogin zu beleuchten. Musik ohne Leidenschaft? Eigentlich undenkbar. Leidenschaft ohne musikalische Entsprechung? Äußerst selten. Musik und Leidenschaft gehören so selbstverständlich zusammen, dass es schon wieder spannend ist, zu entdecken, worin diese Selbstverständlichkeit eigentlich besteht. Dazu können wir uns im Prinzip von jedem Blickwinkel aus diesem Begriffspaar nähern, zum Beispiel historisch, medizinisch, theologisch oder musikwissenschaftlich. Wir müssen uns nur zunächst klar machen, was Leidenschaft in unserem heutigen Verständnis bedeutet. Gehen wir zunächst vom Begriff aus. Das lateinische Verb passion, von dem das französische passion abgeleitet ist und das im Deutschen des 17. Jahrhunderts durch Leidenschaft ersetzt wurde, bedeutet zwar zunächst leiden, dulden, ertragen, aber auch zulassen oder sogar sich verführen lassen. Die negative Konnotation wird erweitert durch vorbehaltloses Offensein, in unserem Falle, um Musik auf sich wirken zu lassen oder sich in Musik auszudrücken. Beide Begriffe umfassen eine das Gemüt völlig ergreifende Emotion, die sich vielfältig ausprägt. Als Enthusiasmus und Begeisterung, Engagement und persönlicher Einsatz, Liebe, Hass, Trauer, Freude, Glück oder Enttäuschung. Wobei die rationale Überlegung keineswegs immer die erste Geige spielt. Seit der antiken Tragödie gehen diese Emotionen mit einer Katharsis einher, einer Überwindung der Leidenschaften, Trauer und Furcht durch emotionale, körperliche, geistige oder religiöse Reinigung. Die Betrachtung des Geschehens, das in Glück oder Enttäuschung umschlagen kann, und der Ausdruck des damit verbundenen seelischen Reifungsprozesses obliegt dem Chor, also der Musik. Dass Musik immer eine zentrale Rolle spielt, wenn es gilt, Trauer und Leid zu bewältigen, weil sie offenbar ausdrücken kann, was Worte nicht wiedergeben, erleben wir in allen Kulturen der Menschheitsgeschichte in unterschiedlichster Ausprägung. In unserem theologischen Kontext meint der Fachterminus der Passion nun speziell das Leiden Christi, wozu es in der Kirchenmusik einen entsprechenden Kompositionstypus gibt. Mein zweiter Gedanke betrachtet das Musikwerk und den Musiker, also Leidenschaft in der Musik und Leidenschaftlichkeit des Musizierens. Musik selbst enthält Leidenschaften ihres Schöpfers, entweder in kunstvoller Machart des Komponisten, die rational analysierbar bleibt, sodass auch der Geist sein Aha-Erlebnis hat, oder als Improvisation, als momentane, unwiederholbare Äußerung des Musikers. Dazu wollen wir beide Ihnen gleich noch einige Beispiele präsentieren. Wird aber nun Musik reproduziert, versucht der Musiker seinerseits, die Emotion des Komponisten nachzuempfinden, nach eigenen Entsprechungen zu suchen und in seinem Spiel einen eigenen Ausdruck zu finden. Dazu muss der Musiker sein Instrument beherrschen und leidet zunächst unter vielen Stunden des Übens und des Misslingens, bis sich das Können und der Erfolg einstellen. Die letzte Kanzelrede von Kollegen Christian Wopp machte dies am Beispiel der Marathonläufer deutlich, deren körperliches Leiden in einen Flow-Effekt umschlägt und zur Leidenschaft wird. Musik und Sport haben hier viele Parallelen. Und dies erleben wir nicht nur bei den Akteuren, den Musikern und den Sportlern, sondern auch bei den Betrachtern, dem Konzertpublikum oder etwa den Fußballfans mit allen Höhen und Tiefen, wie wir gestern erlebt haben. Alle verbindet aber die Hoffnung auf positive Gefühle, die Wiedererkennung eigener Emotionen in einem Medium ohne Worte und das Nicht-Alleine-Sein durch gemeinsames Ausüben oder Miterleben. Ein drittes. Diese Hoffnung auf positive Gefühle und ihr Erleben ist eine Frage, der zurzeit die Mediziner, besonders die Hirnforscher, mit viel Leidenschaft und neuen Technologien nachgehen. Sie versuchen, mit naturwissenschaftlichen Methoden unsere Seele zu ergründen. Dank ihrer Bemühungen wissen wir inzwischen, dass Synapsen im Gehirn die Erinnerung und das Langzeitgedächtnis ermöglichen, Endorphine für Glücksmomente verantwortlich sind, Proteine und Enzyme unser Wohlbefinden steuern. Mit Musik erreichen wir Demente und Alzheimer-Patienten, wenn andere Formen der Kommunikation nicht mehr möglich sind. Chemische und neurologische Daten werden beim Hören unterschiedlicher Musik gemessen und interpretiert. Nun scheint wissenschaftlich belegt, was Musiker und Musikwissenschaftler sich aber auch ohne medizinischen Beweis schon seit Jahrhunderten zunutze machen. Musik, die schnell ist und in Dur steht, wird als heiter empfunden und steht für Freude und Glück. Ist sie schnell und in Moll geschrieben, drückt sie Angst und Wut aus. Langsam und Dur wird mit Ausgeglichenheit und Heiterkeit assoziiert und langsam und Moll klassifizieren Trauer und Trostlosigkeit. Das trifft zweifellos auf viele Werke der abendländischen Klassik, aber auch auf Folklore und Volksmusik zu und wird in unserer Kultur intuitiv so empfunden, wobei dies wohl nicht nur naturwissenschaftlich zu erklären ist, sondern auch durch die kultur- und sozialgeschichtlichen Entwicklungen der Musik, ihre unausweichlichen Einflussnahmen auf den Menschen zu sehen ist. Damit sind wir viertens wieder bei der Geistesgeschichte, denn ich glaube, die Wurzeln dieses Phänomens liegen tief in der menschlichen Existenz verankert. Die Dialektik von Gefühl und Vernunft ist ein anthropologisches Grundelement, das sich in den Philosophien, Theologien und Künsten der Menschheitsgeschichte findet. Die Vernunft, die auf Logik und Rhetorik fußt, analysiert die musikalischen Mittel, die für einen bestimmten Gefühlsausdruck verwendet werden. Wir könnten Ihnen jetzt eine Unmenge an Beispielen vorführen, und wären mitten in einem musiktheoretischen Seminar, das ich dann eher meinem Kollegen Kienzler überlassen würde. Das Gefühl, das durch Wahrnehmung beeinflusst wird und sich mitteilen will, stellt die Musik in den Dienst des individuellen Ausdrucks. Dabei muss jede Generation, so auch wir, ihre eigene Form finden. Lassen Sie uns das an ein paar Beispielen deutlich machen. Eingangs hörten wir Orgelmusik. Den Orgelklang assoziieren wir mit Gottesdienst. Die Orgel ist das Instrument religiöser Grundstimmung in der christlich-abendländischen Kirche. Das zweite musikalische Element ist der Gesang, so alt wie die gesungenen Psalmen Davids oder auch gesungen und getanzt, wie wir es eben in einer der wenigen Bibelstellen, die dem wirklichen Wert beimessen, gehört haben. Fußt ein Orgelstück auf einem Gemeindelied zu Anfang des Gottesdienstes, so wird es von uns entweder ohne Text erkannt oder das Unterbewusstsein bereitet einen Wiedererkennungsmoment vor, falls es später gesungen wird. Wiedererkennung bedeutet Sicherheit und positive Gestimmtheit. Die christliche Kirche hat das früh, wenn auch nicht ohne Pro und Contra, erkannt und die Musik von Augustinus bis Luther als hervorragende Informations- und Emotionsträger etabliert. Die nonverbalen Ausdrucksmöglichkeiten verbinden die Musik ideal mit der Empfindung des Glaubens und lassen sie so zum Medium religiöser Äußerungen par excellence werden. Karl-Heinrich Ehrenfort, renommierter Musikpädagoge, beschreibt in seiner eindrucksvollen Geschichte der musikalischen Bildung, dass sich die abendländische Musik ohne ihre Aufgaben in der christlichen Glaubensgemeinschaft womöglich nie zu einer Kunstform dieser Vielfalt und auf diesem Niveau entwickelt hätte. Das theozentrische christliche Weltbild wurde über Jahrhunderte auch über die Musik im Menschen gefestigt. Indem Orgelklang und Choralgesang im Gefühlshaushalt verankert waren und bereits ohne aktive Verstandesleistung im wahrsten Sinne des Wortes auf religiöses Geschehen einstimmten. Ein musikalisches Genie wie Johann Sebastian Bach konnte ausgehend von dieser zentralen Bedeutung der Kirchenmusik mehrere Leidenschaften in Musik fassen. Zum einen perfektionierte er die polyphone Kompositionskunst seiner Zeit, die in ihrer intellektuell harmonischen Struktur oft mit der kosmischen Ordnung verglichen wurde. Zum anderen kostete er die Wanderungen durch die Tonarten aufgrund der neuen wohltemperierten Stimmung aus, was von aufmerksamen Zeitgenossen durchaus als aufkeimende Freiheitsbestrebungen des individuellen Geistes am Vorabend der Aufklärung empfunden wurde. Aber er kannte auch die Affektenlehre und die musikalischen Chiffren der barocken Oper und übertrug sie auf Massenemotionen der Glaubensgeschichte. Denken Sie etwa an den spannungsgeladenen Aufschrei der Menge in der Matthäus-Passion. Als Pontius Pilatus fragt, welchen wollt ihr unter diesen Zweien, den ich euch soll losgeben? Und sie sprachen Barabbas. Eine Generation weiter gehört sein Sohn Karl Philipp Emanuel Bach als Revolutionär an den Tasten zu den großen Wegbereitern der Empfindsamkeit in der Musik, sowohl im geistlichen als auch im weltlichen Kontext. Er drückte seine persönlichen Gefühle zwar noch im Rahmen der vertrauten, sicherheitgebenden, harmonischen und formalen Strukturen aus, verblüfft aber mit unerwarteten, fantasievollen Wendungen, die seine ersten Zuhörer entweder als ihrer Gefühlslage entsprechend begeisterten oder die sie als nicht mehr mit der allgemeinverständlichen Bildungsnorm konform gehend ablehnten. Wir hören ein kurzes Beispiel am Klavier, ein Rondo mit wiederkehrendem Thema und frei fantasierendem Zwischenspiel. Musik und Leidenschaft, wer dächte da nicht an die Musik der Romantik? Vielleicht haben Sie auch die neue Biografie mit diesem Titel von Veronika Beci über Robert und Clara Schumann zu Roberts 200. Geburtstag in diesem Jahr in Händen gehalten. Gerade die Schumanns sind durch ihre leidenschaftliche Liebe zueinander und zur Musik als ebenso kunstvolle wie emotionale Ausdrucksform in ihrer Zeit ein Paradebeispiel für unsere Frage. Das intime Gefühlsleben äußert sich auf bis dahin unbekannte Weise in der musikalischen Miniatur des Kunstliedes oder des Klavierstückes. Auf der anderen Seite wird Raum geschaffen für die gemeinsame Begeisterung des Bildungsbürgertums für Virtuosität im Konzertsaal. Hören wir ein paar Takte der berühmten Träumerei von Schumann und lassen Sie Ihrem Gefühl freien Lauf. Vielleicht wird Ihnen eine Sehnsucht bewusst oder ein Ihnen nahestehender Mensch scheint zu Ihnen zu sprechen oder Ihre Erinnerung ruft ein liebgewordenes Bild hervor. Den Kontrast bildet die virtuose Musik, vorgetragen von virtuosen Künstlern vor einem emotionsbereiten Publikum. Clara Schumann war als Frauenpianistin eine Sensation auf der Bühne. Sie und Persönlichkeiten wie Paganini und Liszt prägten den Starkult, der bis heute von Klassik bis Rock die Massen enthusiasmisiert. Die Komponisten bedienen sich dieser Leidenschaftlichkeit. Klavierkonzerte von Schumann etwa, wir bleiben beim Klavier, Grieg, Brahms, Mendelssohn, Clara hat sie alle gespielt. Etwa so. Wir sind dabei gewesen. Wir gehören zusammen. Das könnte die Gemeinschaft, das könnten die gemeinschaftsstiftenden Gedanken bei gemeinsam erlebter Musik sein. Und das menschliche Gefühl sehnt sich nach diesem Dazugehören und Aufgehobensein, wie wir bereits gesehen haben. Die Leidenschaft ist dieselbe. Bei Lena und den Popcharts, bei der Nationalhymne am Samstag in Südafrika, bei Großer Gott, wir loben dich im Kirchentagsgottesdienst unter freiem Himmel und in vielen anderen Situationen. Sie war es auch beim Horst-Wessel-Lied, der Masseninszenierung der Nazis und bei allen Schlachtengesängen der Geschichte. Die Leidenschaft ist dieselbe, nur die Botschaften und die Erreichbarkeiten sind unterschiedlich und an das Unterbewusstsein gerichtet, das wir nahezu nie ausschalten können, wie wir auch das Ohr nicht einfach abschalten können. Darin liegt auch große Gefahr. Die Konsum- und Werbeindustrie weiß, dass laute Musik durstig macht, seichte Unterhaltungsmusik den Einkaufswagen füllt, Sotaki Lust auf einen Griechenlandurlaub weckt, Vivaldi im Weingeschäft zu einem teuren Rotwein greifen lässt. Es ist Tatsache, dass Klassik in Londons U-Bahnhöfen die Punks vertreibt, Rechtsradikale mit Schulhof-CDs zu verführen suchen, Mozart bei Presswehen hilft und FFN im Wartezimmer mich den Zahnarzt wechseln ließ. Hier leistet die chemische Fabrik in unserem Inneren ganze Arbeit. Ich behaupte, Musik und Musiker, etwa in der klassischen Avantgarde oder in Phasen der Rock- und Popmusik, wollten provozieren oder neue Freiheiten suchen, die einen intellektuell, die anderen emotional. An der Grenze zwischen Musik und Geräusch, von Musik und Lärm, frage ich mich aber auch, ob die Leidenschaft dieser vermeintlich musikalischen Äußerungen nicht wieder dem Leiden näher gekommen ist und auch als Notruf, als Hilfeschrei zu verstehen ist. Vor 2 Wochen gab es einen Artikel in der Zeit einer jungen Frau, die eine Werbung zum Anlass nahm: Wenn der Weltuntergang zu häufig grüßt, verliert die Apokalypse rasch an Wirkung, war es unterschrieben. Wie oft soll es denn noch 5 vor 12 sein, war die Überschrift. Und sie schildert sehr eindrucksvoll, wie vieles übertüncht wird und sich abnutzt und Halt nicht zu finden ist, sodass die Angst nicht benannt wird. Warum, um zurück zur Musik zu kommen, warum dröhnen sich viele Zuhörer zu, wie man sagt, mit Heavy Metal, mit Drogen und Alkohol? Die akustisch geprägte Sprachwendung ist ja auch symptomatisch. Warum gehen sie bis an die Schmerz- und Bewusstseinsgrenze, um eine scheinbare Ausweglosigkeit ihres Lebens für einige Momente zu verdrängen? Sie werden geprägt bleiben durch diese Musik, denn welche Musik wir mögen, entscheidet sich in Kindheit und Jugend. Wofür wir uns später darüber hinaus interessieren, kann sehr zufällig sein. Durch welche Musik wir uns vertreten sehen, hängt von unserem Umfeld und dem eigenen Erleben ab. Musik verankert konkrete Stimmungen in uns, ein psychisches Phänomen, das sich heute vor allem die Filmmusik zunutze macht. Hier gibt es Musik, die neben der dominanten visuellen Wahrnehmung alle Generationen anrühren kann, weil sie Erinnerungen bewahrt, auch wenn es vielleicht später als schnulzig abgetan wird. Oder Kultfiguren wie die Bands der 60er, 70er Jahre. Nehmen wir ein Beispiel der Beatles. Ich bin mir sicher, Sie verbinden mit Yesterday, wenn Sie es hören, eine Erinnerung, irgendeine Szene, ein Bild, ein Gespräch, eine Momentaufnahme. Hierin liegt meiner Meinung nach die große Chance der Musik für jeden von uns. Wir können es zulassen, dass Musik in uns Bilder wachruft, Verbindungen schafft, Brücken baut. Wir können es zulassen, dass die Musik in uns Glaube, Liebe und Hoffnung, die Grundfesten unserer Leidenschaften, Emotionen und Gefühle, bestärken und bewahren kann, und das ein Leben lang. Sagen Sie jetzt nicht, Sie seien unmusikalisch oder könnten nicht singen. Vielleicht fehlt nur ein wenig der Mut und die positive Erfahrung. Ich möchte Ihnen Mut machen und wir versuchen gleich, mutig und leidenschaftlich das Ausgangslied im vierstimmigen Choralsatz zu singen. Es muss nicht perfekt sein, doch Sie können mehr, als Sie meinen, und das werden wir gleich sehen. Was uns Musiker und Musikvermittler betrifft, so halte ich es mit dem englischen Dirigenten Benjamin Zander, der zu Recht sagt, der Dirigent kann keinen Ton von sich geben, aber er kann die Musiker dazu motivieren, mit Leidenschaft zu spielen. Und seinen Erfolg sieht er im Leuchten ihrer Augen. Dies ist die größte und wichtigste Aufgabe aller Chorleiter, aller Schulmusiker, aller Instrumentallehrer, aller Konzertpädagogen und Musikkritiker, wie ich finde. Ich möchte Ihnen Mut machen, der Musik in Ihrem Leben auf ganz unkomplizierte Weise Raum zu geben, damit sie Ihren Gefühlen entsprechen kann, aber wehren Sie sich auch gegen akustische Umweltverschmutzung und die Vertreibung der Stille. Beginnen Sie also am besten gleich bei sich selbst und Ihrem unmittelbaren Umfeld, Ihrer Familie, Ihren Freunden, Kollegen, Ihrer Gemeinde, der Kulturszene in Osnabrück, der gezielten Auswahl in der Medienflut. Lassen Sie sich bewusst auf Erinnerungen ein, die mit Musik verbunden sind. Steigern Sie die Lebensqualität durch lebenslangen Umgang mit Musik. Spätberufene und Wiedereinsteiger fassen in immer größerer Zahl Mut, selbst zu musizieren. Und wenn Sie schon immer ein Instrument lernen oder im Kirchenchor singen wollten, dann tun Sie es jetzt. Ich möchte schließen mit einem Wort von Albert Schweitzer. Bevor ich Sie Ihren Empfindungen bei der folgenden und sicher leidenschaftlich gespielten Improvisation von Ulrich Schlie überlasse. Albert Schweitzer, der große Theologe und Musiker, hat gesagt, jede wahr und tief empfundene Musik, ob profan oder kirchlich, wandelt auf jenen Höhen, wo Kunst und Religion sich jederzeit begegnen können.